Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Serienjunkies Podcasts. Heute zu Netflix erstem großen Überraschungshit 2024. Die Rede ist natürlich von Baby Reindeer bzw. Rentier Baby, das seit der Premiere am 11. April in den Streaming-Charts immer höher und höher aufstieg. Ich bin Bjarne, heute euer Moderator, und habe die liebe Lorin mit in der Leitung. Grüß dich, hallo.
Hi.
Wie geht's dir?
Sehr gut. Ich bin sehr begeistert von diesem Überraschungshit.
Ja, absolut. Das wäre auch direkt meine erste Frage. Du bist in meinen Augen bei uns in der Redaktion so ein bisschen diejenige, die den weitesten Weitblick hat. Also du schaust ja sehr viel deutsche Serien, auch international. Hast du eigentlich immer alles so am Schirm? Hattest du dieses schottische oder britische Netflix-Original von Richard Gadd auf dem Zettel? Oder kanntest du den Serienautor und Hauptdarsteller vorher schon?
Ich kannte ihn vorher nicht und es ist eigentlich ganz interessant, weil ich bin 100% durch Zufall da rein gestolpert. Und zwar durch den Netflix, der automatische Trailer, der abgespielt wird. Ich versuche, die in der Regel zu ignorieren, weil ich weniger eine Trailer-Person bin, als ich lese lieber die Beschreibung oder eine Kritik von einer Serie, wenn ich mich entscheide, ob ich es gucken soll. Aber es ist ja unvermeidlich, dass es erstmal anläuft, wenn man in Netflix geht. Und das ist ja die Szene ganz am Anfang, wo Martha in die Bar kommt und anfängt von sich zu erzählen. Und das hat mich so gefesselt, dass ich dabei geblieben bin. Und es spielt, wie gesagt, genau da rein, ne? So eine Nischenserie, wo ich dachte, yo, das ist genau irgendwie mein Ding. Dann habe ich einfach ganz unbedarft angefangen zu gucken, um dann zu merken, es hat sich ein mega Hype schon entwickelt.
Ja. Irgendwie.
Was ja in der Regel nicht der Fall ist bei den Serien, die ich mir so aus der Nischensache aussuche.
Hast du dann schlechtes Gewissen gehabt, dass du jetzt auf einmal im Mainstream mitgelandet bist?
Ja, ich wollte unmittelbar abbrechen, aber ich konnte mich da noch überzeugen, zu Ende zu gucken. Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn das passiert. Mhm. Und es ist für mich immer ganz interessant zu sehen, bei welchen Serien das passiert und bei welchen nicht, weil für mich die ja, es gibt viele von diesen Nischenserien, die ich jetzt als schlaues Drehbuch, starken Cast und gutes Thema und so beschreiben würde. Und irgendwie so jede zehnte davon hebt dann mega ab. Und das ist natürlich immer total toll, aber auch interessant zu sehen, warum jetzt genau die.
Ja, es ist einfach auch wirklich schön, auch diese Vergewisserung, dass sich gute Qualität einfach auch mal auszahlen kann. Und ich fand es auch recht faszinierend, weil normalerweise bei einer neuen Netflix-Serie ist es ja so, die steht dann sofort auf Platz 1, also spätestens nach einem Tag und bleibt dann da im besten Fall ein Weilchen. Aber bei Rentier Baby war es ja wirklich so, die ist immer weiter hochgeklettert einfach. Und das nehme ich mal an, ist hauptsächlich durch Mundpropaganda und die ganzen guten Kritiken, dass dann immer mehr Leute einfach drauf gestoßen sind. Und sie hat es jetzt ja wirklich auch zum letzten Wochenende, also nach anderthalb Wochen im Release, noch geschafft, Platz 1 zu erobern in den USA, aber auch hier in Europa. Ich muss für mich ehrlicherweise sagen, ich hatte Baby Reindeer auch gar nicht auf dem Schirm und bin erst durch den Auftrag von unserem Chefredakteur Adam aufmerksam geworden, das zu reviewen. Und er hatte mir die Serie so ein bisschen mit sehr kühnen Vergleichen zu Fleabag, also von Phoebe Waller-Bridge, oder I May Destroy You von Michaela Cole schmackhaft gemacht. Können wir vielleicht später auch nochmal dazu kommen, inwiefern diese Vergleiche gerechtfertigt sind. Und bei mir war es dann aber auch, dass ich eigentlich ab der ersten Sekunde gefesselt war, hauptsächlich auch durch die Darbietung, glaube ich, der beiden Schauspieler, besonders natürlich Jessica Gunning als Martha. Du hast sie gerade schon ein bisschen erwähnt. Wollen wir vielleicht am Anfang mal eine kleine Inhaltsübersicht geben für die Leute, die noch gar nicht mitbekommen haben, was dieses Baby Reindeer eigentlich ist?
Ja, ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, quasi, wenn man diese Inhaltsangabe liest, die wir gleich kurz geben können, aber ich möchte vorweg sagen, es tut der Serie irgendwie nicht wirklich gerecht, das zusammenzufassen. Weil es kann auch schnell verfälschend wirken, wenn man es zusammenfasst. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, das ist vielleicht ein Teil dieses Hypes. Weil mir ist erst im Nachhinein, als ich die anderen Kritiken gelesen habe, aufgefallen, dass es als True Crime beschrieben wird. Das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, halt dadurch, dass es auf wahren Begebenheiten beruht. Und das hat natürlich, das ist irgendwie an so einer Schnittstelle, ne, von diesem True Crime Hype. Aber ich komme aus einer ganz anderen Richtung dahin. Es ist eine Autorenserie, das heißt, der Schöpfer Richard Gadd ist auch der Autor, der Hauptdarsteller, das Mastermind hinter allem. Und er erzählt uns von seinen aus dem wahren Leben gegriffenen Erfahrungen mit einer Frau, die ihn über mehrere Jahre gestalkt hat, während er versucht hat, als Komiker Fuß zu fassen. Wir sind dann quasi durch alle Stadien dabei. Er nimmt es natürlich erst nicht besonders ernst als Bedrohung. Er hatte viel Mitleid mit ihr, das ist ja da so ein bisschen ihr Trick, das Mitleid zu erwecken. Er fühlt sich auch vielleicht ein Stück weit geschmeichelt. Später verdrängt er die Gefahr. Er hat Erfahrungen mit der Polizei. Bis dann was passiert, was quasi die ganze Serie nochmal ein bisschen stark komplett umdreht und wir in so eine Abwärtsspirale mit ihm gehen, würde ich so beschreiben.
Genau. Darauf kommen wir dann sicherlich gleich auch noch im Spoilerteil näher zu sprechen. Wir wollen aber eben auch noch den Menschen, die es bisher nicht gesehen haben, ein bisschen die Chance geben, dass wir sie vielleicht überzeugen können, die Serie noch zu schauen. Deshalb, meine Frage an dich wäre so, was sind für dich die besonderen Stärken und vielleicht auch die Schwächen? Also jetzt eben noch, ohne inhaltlich zu tief drauf einzugehen.
Also im Nachhinein ist es natürlich diese Veränderung, die dann in der Mitte der Serie kommt, da bin ich so aufmerksam geworden. Vorher, wie gesagt, ich habe es angefangen, habe so ein bisschen nebenbei geguckt. Und ab dann war ich aufmerksam, aber bis zur vierten Episode zu kommen, das muss man ja auch erstmal bei dem Überangebot. Und das Argument für mich sind einfach die Figuren. Also noch als ich dachte, dass ich jetzt eine relativ normale, irgendwie stringente Erzählung von so einem Stalker-Fall vor Augen habe, habe ich die gleich mitgenommen, auch wenn ich aufgehört habe zu gucken. Also am Anfang geht's ja hauptsächlich um ihn, Donny, dargestellt von Richard Gadd, als strauchelnden Komiker, der in einer Bar arbeitet. Und ja auch am Anfang erst noch ein bisschen blass bleibt, finde ich. Also wer mich als erstes mitgenommen hat, ist natürlich Martha, die irgendwie, obwohl man ja relativ schnell das Unglück irgendwie kommen sieht, was Donny noch lange verdrängt, kann man ja auch nicht umhin irgendwie so gefesselt von ihr zu sein. Also das ist wahnsinnig gut auf jeder Ebene, ne? Geschrieben als Figur und dargestellt von der Darstellerin. Also, und das geht für mich nachher so weiter. Also auch die Handvoll Figuren, die dann noch irgendwie mit reingezogen wird, da gibt's keine Ausnahme. Die sind alle irgendwie hochgradig erinnerungswürdig und setzen sich fest, finde ich.
Da würde ich absolut mitgehen. Was für mich auch direkt am Anfang mich total reingezogen hat, waren allein auch die Stimmen. Also ich finde erstmal der Gadd, also der den Donny spielt, der hat eine sehr, sehr beeindruckende, tiefe Stimme. Und dann natürlich auch bei Gunning noch dieser schottische Akzent, der dann dazukommt. Es ist irgendwie, also vor allem deshalb hat es für mich, glaube ich, auch funktioniert, womit ich sonst immer ein Problem habe mit dem Voice-Over, also dass Donny die Geschichte auch erzählt. Aber der hat irgendwie, ja, seine Stimme mit diesem Vibration oder so, das hat mich, ich weiß nicht, fand das irgendwie total angenehm, dem zuzuhören. Und ja, wie du dann gesagt hast, die Figuren sprechen einen an. Bei Martha natürlich diese absolute Poesie, die sie da eigentlich vom Stapel lässt. Es werden ja auch immer wieder ihre Textnachrichten gezeigt, wo ich glaube, also die sind einfach so wunderbar neben der Spur, das kann man eigentlich gar nicht, das könnte, glaube ich, nicht mal KI einfach so kreieren, weil das einfach ganz merkwürdig ist. Jedes Wort hat irgendwie einen kleinen Vertipper oder absichtlichen Vertipper, der dem Ganzen irgendwas ganz Besonderes verleiht. Aber eine Sache, die ich auch so mitbekommen habe, ist, dass einige Leute wirklich auch mit Donny als Hauptcharakter ein Problem hatten, vor allem beim Stichwort Identifikationspotenzial. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, er sieht es am Anfang alles nicht kommen und trifft ja auch ein paar ziemlich schlechte Entscheidungen. Wie war das bei dir? Hattest du mit ihm ein Problem, dass du dich wirklich in seine Situation reinfühlen kannst, oder ging es gut?
Also als Zuschauer sieht man, dass er schlechte Entscheidungen trifft, aber eigentlich fand ich die gar nicht so unnachvollziehbar. Mhm. Ein Wendepunkt oder was quasi dann künstlerisch zum Wendepunkt gemacht wird, ist ja diese Situation, dass er zur Polizei geht und dann gefragt wird, warum ist er denn nicht vorher gekommen, weil das geht ja schon 6 Monate. Und das habe ich mich eigentlich alles gar nicht gefragt, weil ich kann das irgendwie total gut nachvollziehen an jedem Punkt, wo er noch denkt, dass es ja irgendwie vielleicht gar nicht so schlimm ist oder sich am besten von selber erledigt. Er macht ja dann an einem Punkt einen verhängnisvollen Scherz, dass das dann alles befeuert. Und das wird ja dann erklärt dadurch, dass er einfach aus der Situation, da waren ja mehrere Leute involviert, rauskommen wollte. Und ich finde, das ist super nachvollziehbar, dass man in so einer sozialen Situation irgendwas sagt, was man hinterher bereut, einfach weil man das jetzt als Strohhalm nimmt, um irgendwie aus was anderem rauszukommen. Und das konnte ich irgendwie alles super, vor allem am Anfang, total gut nachvollziehen. Also sie wirkt ja auch nicht, weil es ja auch diesen Zwiespalt gibt, dass sie überhaupt nicht gefährlich wirkt irgendwie am Anfang, und dieses Mitleid, womit sie ihn reinzieht, das habe ich 100% geteilt mit also ja. diese Mischung zwischen Sympathie und irgendwie so Mitgefühl, was mit ihr los ist, das konnte ich alles total gut nachvollziehen. Also damit hatte ich kein Problem.
Ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich habe Donny auch sehr gut von Anfang an eigentlich verstehen können. Und bei ihm muss man ja auch noch sehen, er ist ja Künstler, also Stand-up-Künstler im Besonderen. Da ist ja das ganze Thema, dass du in deinem Alltag ständig nach Inspiration suchst. Und das ist natürlich für ihn dann diese Martha, die einfach ja in jedem Detail ihres Charakters so interessant und verwirrend ist, einfach eine absolute Goldgrube. Deshalb verstehe ich auch, dass er nicht einfach weggegangen ist, sondern irgendwie ja wie so eine Fliege fasziniert davon war und dem nicht widerstehen konnte und dann in die Falle tappt sozusagen. Ja,
Martha ist als Charakter für mich interessant, weil ich auch denke, sie ist super, wie gesagt, super dargestellt, super geschrieben. Und dann erst hinterher, jetzt in der Podcast-Vorbereitung, ist mir aufgefallen, aber wir sehen sie hundertprozentig durch seine Brille. Also wir sehen eigentlich gar nicht so viel von ihr. Es wird ja jetzt uns nicht groß, also abgesehen von den Recherchen, die er dann betreibt über sie als Person. Wir wissen ja immer nur genau, was er weiß. Wissen nicht viel über sie. Da fehlt ja eigentlich ein großer Teil des Charakters, was in anderen Serien, denke ich, auf jeden Fall ein Problem sein könnte. Ne, dann wird quasi der Charakter einfach so zu einer Funktion, zu der Funktion, dass sie jetzt da die Stalkerin ist. Was anderes ist sie ja für ihn dann irgendwie erstmal nicht. Aber das ist trotzdem so gut geschrieben, dass mir das währenddessen überhaupt nicht aufgefallen ist, obwohl ich weiß, dass ich mir das bei anderen Serien sehr stören würde, wenn es so einseitig erzählt wird.
Ja, stimmt, du hast recht. Ist mir auch nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja,
weil es so gut geschrieben ist, ne?
Ja. Ja. Ich hatte nur ein kleines Problem mit dem Punkt Stand-up, aber das ist auch wieder was sehr Persönliches von mir. Also die Stand-ups von Donny sind einfach wirklich nicht sehr lustig. Und ich meine jetzt nicht nur seine frühen Auftritte, wo er sich dann natürlich noch entwickelt hat. Aber ich finde diese Art von Humor, also die wirklich so aufgeführte Art, die hat für mich nicht funktioniert. Aber andererseits hat die Serie natürlich auch viele Momente, die total lustig sind. Und es ist dann auch so spannend zu sehen, wie es wirklich von einer anfänglichen Comedy oder Dramedy zumindest dann immer weiter sich abwärts entwickelt in ganz, ganz düsteres Drama.
Ja, die Comedy-Auftritte fand ich in der Tat auch nicht lustig, aber eigentlich ist das, gefällt mir im Prinzip schon. Also eines meiner liebsten so Stand-Up-Specials ist von Hannah Gadsby, wo sie auch über genau viele Trigger-Themen redet, irgendwie die sehr düster sind, und es ist auch eigentlich nicht lustig im konventionellen Sinne des Wortes lustig. Das gefällt mir eigentlich gut. Und dann habe ich gedacht, ja, dieses Stand-up, worauf, oder diese One-Man-Show, worauf diese Serie basiert, wird ja wahrscheinlich in die Richtung gehen. Ich habe das nicht gesehen, ich kannte ihn vorher nicht, wie gesagt. Und dann habe ich gedacht, aber diese Ausschnitte, die sie da zeigen, die sind irgendwie gar nicht gut. Wie kann das sein? Genau. Wenn er doch eigentlich diese Show müsste er in der Schublade haben eigentlich. Und dann könnte man ja vielleicht die starken Momente rausnehmen. Aber da habe ich mich fast gefragt, ob das Absicht ist, weil diese Requisiten-Comedy, die er am Anfang macht mit seinem Koffer da, das soll ja schon so ein bisschen extra schlecht sein, würde ich
genau,
jetzt mal wagen. Ne? Ja, genau. Okay, da sind wir uns einig. Und danach wird es aber auch nicht viel besser. Und dann dachte ich, das ist ja jetzt irgendwie komisch, ne?
Weil er es eigentlich kann, ne?
Ja,
weil wir durch die Serie gesehen haben, dass er einen absolut klugen Blick auf die Dinge hat und auch sehr clever ist, aber ja, irgendwie lässt das da nicht wirklich auf dem Bildschirm sehen, aber vielleicht ist es auch damit zusammenhängt, dass er insgesamt in dieser Serie ja auch sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht. Also es zieht sich ja auch durch diese gesamte Serie, was für mich das alles auch so spannend macht, dass es so eine wirklich schonungslose Selbstoffenbarung auch darstellt.
Ja, das stimmt. Ich habe mir das so ein bisschen versucht damit zu erklären, dass wenn ich mich an das Special von Hannah Gadsby erinnere, das war schon sehr, ja, wie die ganze Serie eigentlich ist, dass man viele Magenschläge als Zuschauer, man sitzt oft da und weiß nicht, was man jetzt tun soll. Soll man lachen, soll man weinen, es ist irgendwie alles. Und ich dachte, vielleicht ist das einfach too much, um jetzt noch in diese Serie reinzubringen. Weißt du, im Sinne von zieht zu viel Aufmerksamkeit dann auf sich wieder, dass dann irgendwie die Idee war, das so ein bisschen oberflächlich zu lassen. Einfach nur als, um uns zu zeigen, er hat jetzt diese Comedy-Sachen, aber die sind jetzt nicht emotionaler Träger von irgendwas, weil das vielleicht dann zu weit geht oder so. Also das war so meine positive Erklärung dieser komischen Schwäche, die sich da irgendwie aufgetan hat.
Ja, ich denke auf jeden Fall können wir jetzt schon mal festhalten, dass wir beide eine Empfehlung für die Serie aussprechen würden. Also wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann schaut rein. Es sind 7 Folgen. Ich will trotzdem auf jeden Fall mit dir nochmal jetzt in den Spoilerteil gehen, den wir gerne jetzt einläuten können, wenn es für dich auch in Ordnung ist.
Yeah,
oder hast du noch irgendwas vorher? Okay. Nee. Genau, wir haben ja einen ganz, ganz wichtigen Wendepunkt in dieser Staffel, der auch genau zur Mitte kommt, nämlich in Folge 4. Also ab jetzt Spoiler. Möchtest du uns mal da nochmal hineinnehmen? Es geht ja in die Vergangenheit von Donny nach Schottland.
Genau. Wir werden quasi wieder eingeholt von der ersten Szene, wie er bei der Polizei steht und gefragt wird, warum ist er nicht früher gekommen? Und dann nimmt er uns mit in die Antwort. Und die Antwort geht noch weiter in die Vergangenheit zurück, wo wir dann dabei sind, wie er als junger, angehender, hoffnungsvoller Comedian in den Sog von einem bekannten Fernsehautoren gezogen wird, der ihm Großes verspricht, ihn zu unterstützen, ihn auch mit Drogen versorgt, was von Anfang an natürlich irgendwie eine sehr seltsame Richtung geht und letztendlich in schweren sexuellen Missbrauch mündet, was auf interessante Weise dann verbunden wird mit den Dingen, die ihm jetzt gerade passieren. Und wie gesagt, in meiner Wahrnehmung, ab da geht es dann in die komplette Abwärtsspirale, weil gut, wir dann auch wissen, was ihm sonst noch davor passiert ist. Das wusste er natürlich schon, aber wir wussten das als Zuschauer ja nicht. Und das ist interessant, weil das dreht, wie gesagt, das hat bei mir die Aufmerksamkeit geweckt, dass ich aufgehört habe, nebenbei andere Sachen zu machen und wirklich geguckt habe. Weil es dreht ja die ganze Geschichte um in was anderes. Und deswegen finde ich dann bei manchen Serienbeschreibungen sehr schwierig, weil es am Ende dann ja keine True-Crime-Stalking-Geschichte ist, wie man das erst beschreiben müsste, sondern irgendwie was viel Größeres und eigentlich super viele schlaue, schon psychologische Beobachtungen hat, anstatt uns da jetzt irgendwie eine reine Stalking-Abwärtsspirale zu erzählen.
Genau. Ja, das ist, also an dem Punkt macht es irgendwie wirklich Klick und wie du beschrieben hast, dann greifen auf einmal Dinge auch ineinander, die vorher so ein bisschen lose wirkten. Also ich hatte am Anfang auch nicht so wirklich verstanden, was das Love Interest, also die Terry, gespielt von Nava Mao, genau für eine Funktion erfüllt. Also ich dachte, ja gut, in der Serie hat halt die Hauptfigur auch immer ein Love Interest, aber das greift dann so perfekt zusammen mit dieser Vergangenheit dann auch mit seinem, also mit diesem gruseligen Mentor Darian, gespielt von Tom Goodman Hill. Und auch diese Folge, wie das aufgebaut wurde, weil das geht ja so schleichend über von so einer am Anfang ja guten Freundschaft, und vielleicht verbringen die ein bisschen viel Zeit miteinander. Vielleicht ist der Darian irgendwie ein bisschen zu nahe ihm auch gegenüber und greift vielleicht auch mal zu oft ihn an. Und das entwickelt sich dann irgendwie so ganz schleichend in etwas ganz, ganz Furchtbares, dass man irgendwie, also ich habe die ganze Zeit das kommen sehen, dass das passieren würde und war dann trotzdem in dem Moment total schockiert.
Ich habe ganz lange, das passt zu deiner Frage eben, ob ich ein Problem mit ihm als Figur hatte, weil ich habe ganz lange das wahrscheinlich so gesehen wie Donny selber. Weil obwohl ich auch viele rote Flaggen natürlich gesehen habe, war ganz lange Zeit, wo Darian da war, meine größte Angst aber, dass er Donny wieder fallen lässt und er diese Chance auf seinen Erfolg verpasst. Und die ganze Zeit dachte ich, nee, aber es fühlt sich nicht richtig an, irgendwas ist falsch. Aber trotzdem dachte ich, aber lass ihn nicht fallen. Gib ihm diese Möglichkeit, irgendwie Erfolg zu haben. Und das ist ja irgendwie das, was Donny selber auch macht, dieses Blinde dran festhalten, dass es dem Größeren gut gilt, wo er schon lange sieht, dass das alleine mit den Drogen ja in eine falsche Richtung geht. Also das steht jetzt nicht im Zentrum und ist auch nicht das Wichtigste natürlich, aber es wird ja schon, also in meiner Wahrnehmung wird es schon so gezeigt, dass er das mit den Drogen jetzt auch nicht so unterstützt. Und also das macht er nicht von sich selber, das macht er quasi als als Opfer, um da jetzt weiter, also als
Geschenk. Das ist Teil des
Geschenk,
Missbrauchs an sich auch.
Genau, also das fängt ja dann schon früh an. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das auch gesehen und trotzdem dachte ich irgendwie, nee, aber das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass er wieder alleine dasteht und dann diese Erinnerung, wie er mit diesem Eimer an der Tür steht in dem Pub und die Leute vorbeigehen. Also das war ziemlich gut gemacht, ne? Weil wir sind ja alle eigentlich darauf so geeicht und wir erkennen intellektuell alle diese roten Flaggen, aber in der Serie trotzdem so, nein, aber vielleicht passiert ja nichts. Vielleicht will er ihm.
Ja, genau, dass man sich das so wegreden will auch, wenn man einfach hofft. Und es ist dadurch, weil es eben einfach so ein ganz, ganz schweres und ernstes Thema ist, sexueller Missbrauch, hat das natürlich eine ganz, ganz starke Wirkung auf uns als Zuschauer auch, wenn Gad durch diese Perspektive, die er uns dort ermöglicht, uns wirklich auch die Chance gibt, so hart es ist, das so ein Stück weit mitzuerleben, dass auch wir irgendwie das nicht wirklich kommen sehen wollen und am Ende dann, dann das miterleben müssen. Also es hat irgendwie ja auch mich total emotional mitgenommen, so wie er es dargestellt hat. Also da gibt's sonst den
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Serien sehr viel schlechtere Arten und Weisen, wie man mit diesem ernsten Thema umgehen kann. Ich hoffe, dass es irgendwie die Funktion auch erfüllt, dass Leute, die das Thema nicht ernst nehmen, also hat man ja auch in der MeToo-Debatte erlebt, dass viele Männer, also hauptsächlich Männer in dem Fall, das glaube ich auch so ein bisschen abgestritten haben, so dass das alles nicht so ist. Aber in der Situation kann man eben jetzt erleben, dass es jedem passieren kann, da zum Opfer zu werden. Und Gerd ist ja auch im wahren Leben, habe ich gelesen, Teil oder ein Repräsentant der britischen Organisation We Are Survivors, also wo es eben speziell auch um männliche Opfer sexueller Gewalt geht. Und es ist, glaube ich, ein Thema, was einfach sehr wenig Aufmerksamkeit hat, besonders mit männlichen Opfern. Und deshalb umso wichtiger, dass es jetzt so gut dargestellt wurde und eben auch so breit angekommen ist durch diesen Hype, der sich entwickelt hat.
Das stimmt eigentlich. Er fragt ja irgendwann, bringt er ja diesen Genderwechsel in die Situation mit Martha rein, wo er der Polizei sagt, ja, aber wenn ich jetzt, ne, wenn sie jetzt irgendwie ein infizierter Mann wäre und würde einem jungen Mädchen schreiben, wäre es anders. Aber das stimmt bei denen natürlich voll, weil das wahrscheinlich, dann ertappt man sich selber. Das ist ja auch Teil wahrscheinlich, warum ich das so lange so sehen konnte, wie ich es gesehen habe. Wenn das jetzt umgekehrt wäre und da würde ein Mann eine Frau unter Drogen setzen, dann wären ja viele andere Sachen irgendwie angesprungen. Und dass diese grundsätzliche Bedrohung, weißt du, alleine wenn jetzt ein Mann und eine Frau in einem Raum sind, ist schon dieses Machtgefüge ist irgendwie so klar, einfach körperlich, ne? Irgendwie, da geht ja immer schon viel an. Das ist der Grund, warum Frauen dann abends Angst auf der Straße haben müssen, obwohl sie noch niemanden gesehen haben und solche Sachen. Aber die beiden sind alleine, er wird ständig unter Drogen gesetzt, aber es springt nicht automatisch diese Sache an. Das stimmt, das ist wirklich echt interessant. Und dann löst sich das ja in der, ja, dramatischsten Art und Weise auf und zeigt, dass das alles nur Selbstberuhigungsversuche waren.
Du hast ja vorhin auch gesagt, es geht in der Serie nicht nur um Stalking, dass das eigentlich der Beschreibung nicht gerecht wird. Und ich denke, es geht auch nicht dann weiter nur auch um sexuellen Missbrauch, sondern wirklich um was ganz, ganz Großes, Umfassendes zum Thema psychische Gesundheit, weil wir dann eben später durch diese Offenbarung von Donny einfach auch sehen, wie er selber innerlich so viele Unsicherheiten seitdem erlebt, dass das auch seiner neuen Beziehung mit Terry im Weg steht, dass er einfach nicht in der Lage ist, sich zu öffnen, weil er so voller, ja, Lügen gegenüber sich selbst und auch Lügen gegenüber allen anderen in so einem Netz gefangen ist, dass er einfach als Person nirgendwo mehr sozial oder emotional connecten kann. Und das war dann, ich finde, die Serie hat das sehr schön auch gelöst, auch eine gute Idee wieder von Gerd, dass er am Ende eben nicht die Lösung in einer neuen Liebesbeziehung sucht, weil ich glaube, das ist, wenn man an so einem Punkt ist, persönlich was absolut Schlechtes, was man machen kann, weil man sich dann womöglich wieder abhängig macht von der Liebe eines anderen Menschen, sondern dass er diese Sicherheit am Ende in seinem Elternhaus wiederfindet, weil er geht ja dann zurück nach Hause, übrigens natürlich die Eltern auch absolut liebenswert dargestellt, vor allem der Vater, gespielt von Mark Lewis Jones, ist ja der absolute Scene-Stealer, wie er sich dann da immer auf seine Schimpftiraden mit Martha einlässt am Telefon. Das ist dann wieder, wo die Serie auch sehr lustig sein kann, trotz dieser ernsten Themen, was ja auch immer ein schwieriger Spagat ist, würde ich sagen. Aber ich fand das einfach eine wunderschöne Lösung, dass er dann quasi wie das Kind nach Hause geht, sich sein Herz, sein gebrochenes Herz, oder ist natürlich jetzt der falsche Ausdruck, weil es was viel Ernsteres ist, aber einfach wieder sich selbst zusammensetzen kann und heilen kann bei sich zu Hause eben.
Ja, das Ende, genau, das ist der Teil von dem Ende, der mir auch ziemlich gut gefallen hat. Der, ich glaube, es ist nicht einfach, ein Ende für so eine Geschichte irgendwie zu finden, also im Sinne von so einem Endpunkt, weil irgendwie einer der Sachen, gerade wie du gesagt hast, mit Blick auf die psychische Gesundheit und auch die Verarbeitung von allem, was ihm passiert ist, hat ja in dem Sinne gar kein Ende. Also das ist ja irgendwie auch wichtig, gerade weil das so ein zentrales Thema ist, finde ich, dass das durchscheint, dass nicht einfach jetzt ist sie festgenommen worden, jetzt gibt es einen Erfolg für ihn, sondern das geht ja 100% weiter mit allem, was er da erlebt und durchmachen muss. Und das ist bestimmt nicht so einfach. Deswegen fand ich es am Ende ein Ende, mit dem ich zufrieden war, aber irgendwie einige Sachen auch nicht so richtig gut, ohne dass ich eine bessere Lösung hätte. Weißt du, weil im
Prinzip. Was wäre das zum Beispiel?
Ja, also das allerletzte, dass er dann in diese Bar geht und quasi dieses Mitgefühl von dem Barkeeper dann wiederum bekommt und hochguckt, wie Martha das damals gemacht hat, fand ich doch arg plakativ und hat das komisch runtergebrochen, weil irgendwie ist ja dann die erste Konnotation, die man hat, aha, also jetzt haben wir quasi eigentlich die Vorgeschichte erlebt. Also die ganze Serie war die Vorgeschichte von dem, was Martha erlebt hat. Nicht eins zu eins, aber quasi so dieses, also sie waren vom Leben gebeutelt und jetzt hat sie einmal Warmherzigkeit irgendwie bekommen. Halt das, was er in der Situation ist. Aber das ist ja überhaupt nicht ihre Situation von allem, was wir wissen. Sie hat ja schon eine Vorgeschichte mit genau dieser Art von psychischen Erkrankungen, mit Stalking. Und deswegen fand ich das irgendwie so ein bisschen komisch runtergebrochen. Das habe ich nicht erwartet jetzt von dieser Intelligenz, die vorher irgendwie so aus dem Drehbuch geschossen ist die ganze Zeit.
Das finde ich voll schön, dass du das sagst, weil ja genau das habe ich mir auch so aufgeschrieben, dass ich einfach diesen letzten Twist irgendwie, ich fand den irgendwie doof, weil genau, ja, das ist eine Idee, die eine schlechtere Serie gemacht hätte,
genau.
In meinen Augen.
Ja.
Das ist irgendwie so ein bisschen unter dem Niveau der Serie. Ich kann aber auch nicht so wirklich in Worte fassen, warum das jetzt so schlecht ist. Das so, ja, okay, jetzt dreht sich der Kreislauf weiter und er ist jetzt in dieser Position, das fand ich irgendwie auch ein bisschen, naja.
Ja, das war leider, das war leider nicht das Brillanteste. Aber an und für sich fand ich gut, dass nicht das der Schuldspruch oder diese Verurteilung das Ende ist. Mhm. Wie gesagt, und dass man sieht, danach geht's ja für ihn weiter, ne? Dann fängt er ja an, irgendwie da diese ganzen Nachrichten zu hören und also da geht er ja immer noch eine Spirale, geht ja immer weiter. Mhm. Und das fand ich irgendwie, da habe ich so gedacht, ja, okay, das ist das Wichtige, was ich daraus mitnehme, aber das ist natürlich kein besonders gutes Ende, wenn man ihn jetzt als letztes da irgendwie durch den Regen laufen sieht und das zu hören. Deswegen dachte ich, okay, man muss ein Ende finden. Und manchmal, wenn man so gerade diese plakativen, nicht so tollen künstlerischen Entscheidungen sieht, dann hat man ja so eine Idee, was man hätte besser machen können. Aber in diesem Fall ist echt so, ich weiß es auch nicht. Weiß nicht, wie ich es hätte enden lassen.
Ja, das ist gut, dass du es nochmal betonst. Ja.
Bin ich damit irgendwie dann zufrieden.
Ja, das würde ich auch genauso unterschreiben. Ja, aber auch wie du gesagt hast, es ist einfach auch wichtig zu betonen, dass es kein Ende dafür geben soll. Und deshalb an sich die Idee, dass er jetzt auch zum Beispiel wieder zurück zu Darien geht und auf einmal dann auch wieder vor dieser Entscheidung steht, ob er jetzt wieder mit dem zusammenarbeiten soll und sich dann selber erschreckt darüber, wie schnell er wieder in diese Opferrolle geraten ist, obwohl er dachte, er hätte sich so sehr verändert und wäre jetzt stärker und alles. Also das hat dann wirklich auch nochmal deutlich härter nachgeheilt. Das fand ich dann eigentlich auch den stärksten Teil dieses Abschlusses.
Ja, das stimmt. Das hat sich künstlerisch so komisch irgendwie antiklimaktisch angefühlt, ne? Als wenn das eigentlich in Serien gerade nicht passiert oder in Filmen. Und das war ja, wie gesagt, eigentlich die komplette Stärke, weil so ist es ja wahrscheinlich eher, als dass jemand Missbrauch erlebt und dann findet er irgendwie einen klaren Schnitt und schafft es, den zu konfrontieren und was auch immer er da jetzt probiert hat durch das Zurückgehen, irgendwie dann die Hoheit zurückzugewinnen oder so. Das ist wahrscheinlich eher selten, dass das im wahren Leben so sauber alles klappt und man dann irgendwie da auf diese Art wenigstens irgendwie rauskommt. Wahrscheinlich alle diese Sachen sind ja eher verworren. Das geht ja wahrscheinlich verworren weiter und das war wirklich sehr gut, das stimmt. Ja, das werde ich auch gedanklich jetzt danke dir in den Mittelpunkt stellen und damit das Letzte verdrängen.
Ich finde es eben auch so mutig, uns als Publikum auch diese Befriedigung zu verweigern, weil genau das wollten wir eigentlich alle sehen, dass jetzt dieser Darien seine Rechnung bezahlt. Mhm. Aber das gibt man uns nicht. Und es hat, glaube ich, bei einigen Fans auch so ein bisschen zu blöden Ideen geführt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass jetzt inzwischen einige ZuschauerInnen halt versuchen, die realen Personen dieser Geschichte ausfindig zu machen. Also besonders Martha, wer diese echte Martha sein soll. Natürlich heißen die alle anders, aber auch welcher Produzent oder Komiker Darien sein könnte. Und das ging jetzt schon so weit, dass dort einzelne reale Personen ausgemacht wurden von Teilen der Fangemeinde, einfach einen Shitstorm kassiert haben, sodass auch Richard Gadd dann dazwischen gehen musste und gesagt hat, nein, das ist der gar nicht. Und bitte hört auf mit solchen Aktionen, weil die haben ja dann wirklich komplett den Punkt dieser ganzen Serie auch missverstanden, weil diese Fans, oder ich weiß gar nicht, ob man sie so nennen kann, aber diese fehlgeleiteten Zuschauer, die betreiben ja jetzt auch sowas Martha-mäßiges im Internet, nach Personen zu stalken und versuchen, denen das Leben zur Hölle zu machen. Das ist dann wieder ganz furchtbar, dass es auch diese Kehrseite von diesem ganzen Hype gibt.
Ja, das war auch genau meine Reaktion, als ich das mitbekommen habe, weil diese Art von Serie, gerade diese nischigen Serien, das ist ja so eine bewusste Entscheidung, ob man die guckt. Ich würde sagen, im Gegensatz vielleicht zu einigen von Mainstream-Produktionen, die man vielleicht auch einfach guckt, um mitzureden oder weil man irgendwie da up to date bleiben will. Und da denke ich immer, da ist was, die Gemeinsamkeit auf der Zuschauerinnenseite ist irgendwie größer. Mhm. Und das hat mich arg überrascht, dass man sich dafür interessieren kann, das durchgucken kann und dann am Ende hingehen kann und so reagieren kann, ne? Dass man das überhaupt, als hätte man gar nicht zugeguckt oder so, weil es ist ja eigentlich nicht viel anderes in manchen Serien. Dann bezaubert irgendwie die Action oder irgendwas anderes. Aber hier, man muss ja eigentlich, auch wenn man vielleicht nicht 100% jetzt unsere Meinung teilt bei allen Sachen, man muss ja eine ähnliche Faszination haben, denke ich. Sonst hätte man ja nicht, wäre man ja nicht dran geblieben. Und Teil davon ist ja auch ein bisschen irgendwie diese Faszination von der Reflexion, und das geht ja schnell über in, dass man selber reflektiert oder dann, ne, sich, also dass man einfach dieses Thema interessant findet und da Augen offen für hat, und dann laufen die Credits und dann denkt man so, und jetzt suche ich mal, wer das irgendwie das wirklich war, um das den Leuten richtig schwierig zu machen irgendwie. Das ist ganz komisch, aber wahrscheinlich spielt das im Sinne der Serie weiter, dass Menschlichsein irgendwie widersprüchlich ist, ne? Dass man gleichzeitig reflektieren kann und das alles sehen kann und trotzdem einfach diesen krassen Sog von Popkultur und ne, so dieses Augenzeugen, dass man beim Unfall schon extra hingucken will, dass sich das nicht ausschließt und man nicht 100% auf einer Seite irgendwas sein kann. Weil jetzt, da finde ich das schon arg, da hätte ich das nicht gemacht, aber dieses Gefühl, dass man irgendwie so als Voyeurist da irgendwas mitgucken will, das kennen wir, glaube ich, alle. Also auf anderen Ebenen, ne? Vielleicht wahrscheinlich haben wir dann eine andere Grenze. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie die weitergehende Lehre, habe ich mir so daraus gezogen. Das ist Menschen sind widersprüchlich, ne?
Die Interpretation gefällt mir sehr gut. Es ist fast schon ironisch, wenn es nicht so schlimm wäre gleichzeitig.
Ja.
Ich glaube, ich habe also ein Punkt, den ich unbedingt noch erwähnen will. Ich fand den Einsatz vom Bee Gees Song I Started a Joke sehr, sehr angemessen. Das ist so ein Song, der, glaube ich, in Film und Fernsehen komplett überstrapaziert ist. Das letzte Mal habe ich ihn, glaube ich, bei Lucky Hank gehört mit Bob Odenkirk. Und oft finde ich ihn auch irgendwie nicht so perfekt passend, aber also diese ganze Serie ist ja wie gemacht für diesen Song. Das bleibt für mich jetzt positiv auch beides miteinander verknüpft. Das finde ich auch noch sehr schön.
Ja. Es gibt eigentlich wenig, ja, abgesehen von dem Ende gibt es echt wenig so Kritikpunkte. Also ich habe echt da auf der Seite nichts zu bieten, was mir irgendwie nicht gefallen hätte. Es ist wirklich alles, ich glaube, also ich habe es jetzt einmal durchgeguckt halt und wie gesagt, und die ersten so 3-4 Folgen halt auch mit einem Auge, und ich glaube, es würde mir noch besser gefallen, wenn ich nochmal gucken würde, weil ich glaube, da ist ziemlich viel drinne. Ich erinnere mich jetzt auch an das Lied, wo du sagst, aber das hatte ich jetzt gar nicht mehr so präsent, und ich könnte mir vorstellen, dass man da noch einiges rausholen kann. Also das würde sich wahrscheinlich sogar noch ein zweites Mal lohnen.
Ja, stimmt. Da hätte ich tatsächlich auch Lust, die Serie nochmal anzuschauen, und das ist ja auch in Zeiten von Überangeboten schon eine ziemliche Auszeichnung, weil man ja so viel aufschauen könnte. Stimmt, eine Frage, die ich dir noch gern stellen würde, die ist natürlich ganz schön hart jetzt, aber wo würdest du, ich habe ja vorhin die beiden Referenzpunkte Fleabag und I May Destroy You, also vor allem letzteres dreht sich ja auch um das Thema sexuelle Gewalt, auch eine sehr schonungslose Serie in dem Zusammenhang. Fleabag hingegen ist ähnliches Genre, also eben auch so eine Autorinnen-Serie, in dem Fall von Phoebe Waller-Bridge. Wo würdest du Baby Reindeer im Vergleich zu den beiden einordnen?
Also generell finde ich, das sind gute Vergleiche, wenn man jetzt da die Serie jemandem nahebringen will, um zu erklären, was es für eine Serie ist, finde ich sogar diese Vergleiche stärker als den reinen Inhalt zusammenzufassen, wie ich schon gesagt habe, weil ich das eigentlich schwierig finde. Und ich finde, also viele von den Autorinnen-Serien, ich mag auch zum Beispiel Please Like Me sehr gerne von dem Australier Josh Thomas, was eigentlich eine sehr, noch irgendwie sehr auf der witzigen Seite ankommt, also später auch noch ein paar harte Themen hat, aber im Großen und Ganzen relativ wenige harte Themen hat. Aber was mir daran gefällt und warum ich es dann auf eine Ebene stellen würde, ist, dass es eigentlich mir relativ ein Stück weit egal ist, quasi eigentlich, worum es wirklich geht, was bei anderen Serien nicht der Fall ist, sondern es geht mir um diese psychologischen Beobachtungen und die nicht mal um die Figuren an sich. Also wenn man es mir vorher beschrieben hätte, hätte ich sowohl jetzt aus Fleabag oder auch jetzt aus Baby Reindeer vielleicht nicht da jetzt Punkte für mich gefunden, warum ich das jetzt so spannend finde irgendwie. Aber es geht eigentlich nicht wirklich darum, sondern es geht um das darunterliegende Menschliche irgendwie, da was freizulegen.
Ja.
Und das haben die alle irgendwie auf unterschiedliche Art, ein bisschen ernster, ein bisschen weniger ernst, aber alle schaffen das. Und alle schaffen es auch, noch irgendwie so eine lustige Note drinnen zu behalten, die nicht fehl am Platz wirkt, wie mit den Eltern. Also ich fand das auch super komisch, wie der Vater da anfängt. Und die Mutter ist auch vorher zusammenfasst. Ja, was meinst du, wie er reagiert hat? Er hat natürlich es viel schlimmer gemacht. Du kennst ihn.
Ja.
Und das war überhaupt nicht fehl am Platz. Und das haben irgendwie diese Serien für mich gemein. Und das schaffen die alle ja irgendwie richtig mit Brillanz. Also das gefällt mir gut.
Es sind einfach ganz, ganz starke ErzählerInnen, die dafür verantwortlich sind. Und ja, wenn Leute gut erzählen können oder eben auch kluge Dinge beobachten, dann hört man denen zu, egal über was sie reden. Das ist
genau
wie du gesagt hast, dass der Inhalt am Ende nicht so wichtig ist. Aber wenn natürlich dann auch noch sich ein so starker Erzähler wie Richard Gere so wichtige Themen aussucht, dann
ist es
ein Glücksfall.
Ja, ja. Das stimmt, auf jeden Fall, 100%.
Gut, dann denke ich, haben wir so ein bisschen einen Eindruck gegeben, wie wir über die Serie denken. Und ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Ich glaube, wir haben alles erwähnt, was ich hatte. Ich habe am Ende noch ein bisschen mich gefragt, weil in diesen Artikeln über diese Internetdetektive, die jetzt da loslegen, wurde immer wieder so ein bisschen laut, das hätte man, oder jetzt in den letzten, das hätte ja der Erschaffer und vor allem auch Netflix irgendwie ein bisschen kommen sehen können, wird der jetzt so ein bisschen Kritik laut. Und ich bin nicht so ganz sicher, weil ich auch nicht so richtig weiß, was man hätte da machen sollen im Vorfeld. Also es ist ja anscheinend so gut maskiert worden, wer diese Leute sind, dass ich glaube, meines Wissens nach nicht jetzt irgendwie rausgekommen ist, wer es wirklich ist. Also ich meine, wir wissen es natürlich nicht. Ich fände es jetzt sehr hart, wenn die zum Beispiel von Darian auf den richtigen Namen stoßen und Richard Gere dazu zwingen würden, wie er es jetzt auch gemacht hat, quasi diese Person zu entlasten. Also, aber das spielt dann wieder in die andere Richtung. Aber ich frage mich, was soll man auch machen? Ne? Ich meine, es ist was Autobiografisches und dann er erzählt das und das finden wir ja was Gutes. Das haben wir ja jetzt festgestellt, das halten wir für was komplett Gutes. Und wie soll man dann darauf vorbereiten, dass es diese Eigendynamik annimmt? Was hätte Netflix machen können? Was hätte Richard Get machen können. Ich sehe da irgendwie nicht so viele Kritikpunkte oder ist jetzt ein interessanter Punkt, der jetzt gerade aktuell für mich bei der Serie nachhalt. Das hat, weil es jetzt irgendwie ein bisschen in die Richtung kippt in meiner Wahrnehmung, dass irgendwie jetzt Kritik laut wird, aber ja, frag mich wie, ne? Man hätte nicht sagen können,
Es ist, wie du sagst, die Lösung ist halt, ich sehe keine andere Lösung auch, ja.
Nicht wahr, ne? Sonst hätte man halt nicht sagen, ich meine, für mich hätte die Serie auch funktioniert, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie wirklich in dem Sinne so wahr ist und dass sie auch dieser Person passiert ist, weil, wie gesagt, ich wusste das nicht und erst bei der 4. Episode bin ich aufmerksam geworden und erst irgendwie bei der 5., 6. Episode habe ich es gegoogelt, dass es wahr ist. Also ich wusste alle diese Sachen nicht und war trotzdem 100% genauso fasziniert. Aber es ist ja auch sein gutes Recht natürlich, das zu sagen, dass es seine Geschichte ist. Da sehe ich jetzt nichts Schlimmes dran. Deswegen bin ich da noch nicht so sicher, wie ich mich positioniere. Aber vom Gefühl her erstmal so, ich sehe da jetzt nicht, was er hätte noch besser machen können oder was Netflix da hätte auffangen sollen im Vorfeld.
Ja, manchmal kann man sich seine ZuschauerInnen leider auch nicht aussuchen.
Ja, das stimmt.
Dann da Pech. Genau. Uns würde natürlich auch noch sehr interessieren, was ihr von Baby Reindeer denkt. Oder ja, auch zu der Frage gerade, die ich auch sehr spannend finde, inwiefern Netflix dort eine Verantwortung auch trägt, dass solche realen Ereignisse dann nicht darauf folgen. Schreibt uns deshalb sehr gern an podcast@serienjunkies.de oder vielleicht auch uns beiden via Social Media. Bist du irgendwo zu finden, Lorin?
Ja, ich bin aktuell nur noch bei Instagram als Lori Renn mit Y.
Lori Rentier. Weiß man nicht, ob man Renn oder Rentier sagt, aber egal.
Ja, komisch, ne?
Ich bin bei Blue Sky, einfach unter meinem Namen, Bjarne Bock. Und ja, wir haben natürlich auch noch andere Serien gerade auf dem Zettel, was Podcast-Besprechungen angeht. Hanna und Nadja haben letzte Woche eine schöne Folge zu Ripley aufgenommen, also ebenfalls bei Netflix. Und nächste Woche kommt wahrscheinlich auch noch etwas über eine kleine Serie namens Shogun, die ja einen ähnlichen Hype vielleicht gerade erzeugt, aber eben nicht von Netflix ist. Also darauf könnt ihr euch dann auch freuen. Dann bedanke ich mich bei dir, dass wir da heute gemeinsam drüber sprechen konnten und wünsche euch alles Gute. Macht's gut.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.